Am Abend des 2. Oktober 2002 lädt der 55-jährige James Martin seine Einkäufe in den Kofferraum eines Supermarkts in Wheaton, Maryland. Ein einzelner Schuss trifft ihn aus dem Nichts, tödlich. Keine 14 Stunden später steht Prem Kumar Valeka an einer Tankstelle im benachbarten Aspen Hill. Als der 54-jährige Taxifahrer den Zapfhahn bedient, peitscht erneut ein Schuss durch die Morgenluft. Er bricht tödlich getroffen zusammen. Es ist erst der Beginn einer beispiellosen Mordserie. In den folgenden 3 Wochen töten die Täter 10 Menschen und verletzen 3 weitere schwer. Die Opfer verbindet nichts, weder Alter, Herkunft noch Geschlecht. Sie erledigen alltägliche Besorgungen, mähen Rasen, lesen auf einer Parkbank oder tanken ihr Auto. Ihre einzige Gemeinsamkeit: sie befinden sich zur falschen Zeit am falschen Ort. In jedem Fall tötet ein Schütze aus einiger Entfernung seine Opfer. Die Täter schlagen schnell zu und verschwinden nach jeder Attacke spurlos. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Eine unsichtbare Bedrohung terrorisiert die Öffentlichkeit. Nach den ersten Anschlägen greift eine lähmende Angst um sich. Das öffentliche Leben in der Hauptstadtregion kommt fast zum Erliegen. Schulen verbarrikadieren sich, stornieren Pausen und Sportunterricht. Tankstellenbesitzer spannen Planen auf, Menschen tanken gebückt oder im Auto. Regierungsgebäude stehen unter Höchstschutz, für Senatsmitarbeiter werden Eskorten angeordnet. Der eiskalte Terror geht unbarmherzig weiter. Am 4. Oktober wird die 43-jährige Caroline Sewell auf einem Parkplatz in Spotsylvania niedergeschossen. Sie überlebt. Am 7. Oktober um 8.09 Uhr erreicht das Drama eine neue Stufe. Der 13-jährige Schüler Iran Brown wird vor seiner Schule in Bowie, Maryland, durch einen Brustschuss schwer verletzt. Am Tatort finden Ermittler eine Tarotkarte, die Todeskarte. Die Aufschrift: Nennen Sie mich Gott. Trotz der Warnung, dies geheim zu halten, sickert die Nachricht an die Presse durch. In den folgenden Tagen sterben der 53-jährige Bauingenieur Dean Harold Myers und der 53-jährige Geschäftsmann Kenneth Bridges an Tankstellen in Virginia. Am 14. Oktober wird die 47-jährige FBI-Analystin Linda Franklin in einem Parkhaus in Fairfax County erschossen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, werden aber durch falsche Zeugenspuren erschwert. Am 19. Oktober trifft ein Schuss Jeffrey Hopper vor einem Steakhouse in Ashland. Er überlebt. Im nahegelegenen Wald entdecken die Ermittler einen 4-seitigen Erpresserbrief. Der Schütze fordert 10 Millionen Dollar. Am 22. Oktober um 5.56 Uhr fordert die Serie ihr letztes Todesopfer. Der 35-jährige Busfahrer Conrad Johnson stirbt auf den Stufen seines Busses in Aspen Hill. Polizeichef Charles Moose zitiert daraufhin den eiskalten Satz aus dem Erpresserbrief: Ihre Kinder sind nirgendwo, zu keiner Zeit sicher. Während die Anschläge anhielten, kamen die Ermittlungen im Hintergrund langsam voran. Bereits am 17. Oktober glichen die Behörden Malvos Fingerabdruck, der am Tatort der Benjamin Tasker Middle School gefunden wurde, mit einem Abdruck vom Tatort des Spirituosenladens ab. Die FBI-Ermittler konnten Malvos Fingerabdrücke einem früheren Fall in Washington zuordnen. Bei weiteren Recherchen zu Malvos Hintergrund fanden die Polizisten enge Verbindungen zu John Allen Muhammad. Offenbar waren die bundesstaatlichen Behörden intern weit fortgeschritten, während die Öffentlichkeit keinen Fortschritt sah. Sie entwickelten Spuren in Washington, Alabama und New Jersey. Informationen über ein von Muhammad in New Jersey gekauftes Auto kamen ans Licht. Die Polizei entdeckte, dass Funkstreifenwagen die New Jersey-Kennzeichen von Muhammads 1990er Chevrolet Caprice mehrfach in der Nähe von Tatorten in verschiedenen Bundesstaaten überprüft hatten. Doch das Auto wurde nicht angehalten, da die Polizeicomputer keine Verbindung zu kriminellen Aktivitäten anzeigten und die Ermittlungen sich ausschließlich auf den weißen Kastenwagen konzentrierten. Am 23. Oktober bestätigten Ermittler, dass Conrad Johnson das 10. Todesopfer der Beltway-Schießserie war. Obwohl an diesem Tag keine weiteren Schüsse fielen, markierte der Tag einen wichtigen Wendepunkt der Ermittlungen. In einem Garten in Tacoma Park, Maryland, suchte die Polizei mit Metalldetektoren nach Kugeln, Hülsen oder Spuren, die zu den Schützen führen könnten. Sie beschlagnahmten einen Baumstumpf, der als Zielscheibe gedient haben könnte. Zudem übermittelte Polizeichef Charles Moose an diesem 23. Oktober eine kryptische Botschaft an die Schützen. Sie haben uns gebeten, bestimmte Dinge zu tun und zu sagen. Unter anderem sollten sie sagen, wir haben den Schützen wie eine Ente in einer Schlinge gefangen. Wir verstehen, dass es ihnen wichtig ist, dies von uns zu hören. Moose bat die Medien, die Nachricht genau und oft zu verbreiten. Einen Tag später, am 24. Oktober 2002, kurz nach Mitternacht, wählte Whitney Donahue, ein Kühlschrankmechaniker, den Notruf 911. Er befand sich auf einer Raststätte an der Interstate 70 nahe Myersville, Maryland. Donahue meldete einen dunkelblauen 1990er Chevrolet Caprice mit New Jersey-Kennzeichen, der der Beschreibung des gesuchten Fahrzeugs entsprach. Trooper First Class D. Wayne Smith von der Maryland State Police traf als erster ein. Er blockierte die Ausfahrt der Raststätte mit seinem zivilen Streifenwagen quer zwischen zwei geparkten Sattelschleppern. Als weitere Polizisten eintrafen, riegelten sie die gesamte Raststätte ab, ohne dass die Verdächtigen die wachsende Polizeipräsenz bemerkten. Um 3.19 Uhr am Morgen entdeckten die SWAT-Beamten John Allen Muhammad und Lee Boyd Malvo schlafend in ihrem Wagen. Sie nahmen die beiden Männer wegen Bundeswaffenvergehen fest. Im Fahrzeug fanden die Ermittler ein gestohlenes Bushmaster 223 Kalibergewehr mit Zweibein. Ballistische Tests bestätigten später, dass dieses Gewehr bei 11 der 14 Schüsse, darunter auch bei einem, wo niemand verletzt wurde, eingesetzt worden war. Es stellte sich heraus, dass der Chevrolet Caprice früher als ziviles Polizeiauto in New Jersey diente. Dessen Kofferraum hatten die Täter zu einem fahrenden Scharfschützennest umgebaut. Die Rückbank war so modifiziert, dass eine Person in den Kofferraum kriechen konnte. Von dort schoss der Schütze liegend durch ein kleines Loch nahe dem Nummernschild. Mit der Festnahme von John Allen Muhammad und Lee Boyd Malvo endete die dreiwöchige Scharfschützenserie. Erst jetzt wurde öffentlich bekannt, wer hinter den Anschlägen steckte. Doch wer waren die beiden Männer, die eine ganze Region in Angst versetzt hatten? Muhammad trat 1987 der Nation of Islam bei. Später entwickelte er jedoch eigene extremistische Vorstellungen, die sich nicht mit den offiziellen Positionen der Organisation gleichsetzen lassen. Geboren als John Allen Williams, hatte er von 1978 bis 1994 in der US-Armee gedient, zunächst bei der Louisiana Army National Guard, später im regulären Heer. Dort bildete man ihn zum Mechaniker, LKW-Fahrer und Spezialmetallarbeiter aus. Mit dem M16-Gewehr erreichte er die höchste Qualifikation als Expert Rifleman. Im Golfkrieg 1991 demontierte Muhammad in einer Kompanie irakische Chemiewaffenraketen. Er wusste, wie man präzise tötet. 1999 entführte Muhammad seine eigenen Kinder. Er brachte sie mit Kreditkartenbetrug und gefälschten Einwanderungsdokumenten nach Antigua. Dort traf er auf Lee Boyd Malvo, ein jamaikanisches Kind. Malvo, 1985 in Kingston, Jamaika geboren, lebte seit 1999 mit seiner Mutter in Antigua. Eine enge, ungesunde Bindung entstand zwischen dem erfahrenen Ex-Soldaten und dem jungen Teenager. Malvos Mutter Una James verließ Antigua 2001 mit falschen Dokumenten Richtung Florida und überließ ihren Sohn Muhammad. Muhammad isolierte Malvo von seiner Mutter. Im März 2001 bekehrte er den Jungen zum Islam. Wenig später, im selben Jahr, kam Malvo illegal in Miami an. Später lebte er mit Muhammad in einem Obdachlosenheim in Bellingham, Washington. Zur gleichen Zeit verschärfte sich Muhammads Konflikt mit seiner Ex-Frau Mildred. Ihre Freundin Isa Nichols hatte sie zur Scheidung ermutigt. Muhammad entwickelte den Plan, seine Ex-Frau zu töten. Nach Malvos Aussage sollten die Anschläge Angst verbreiten, ein Lösegeld erpressen und den späteren Mord an Mildred verschleiern. Mit dem Geld wollte Muhammad nach eigenen Angaben ein Ausbildungslager in Kanada finanzieren. Die erste Tat, die später Malvo zugerechnet wurde, ereignete sich am 16. Februar 2002. Am 19. März wurde der 60-jährige Jerry Taylor beim Golfspielen in Tucson, Arizona, erschossen. Später gestand Melvo außerdem den Diebstahl eines Bushmaster XM-15-Gewehrs aus einem Waffengeschäft in Tacoma, Washington. In den folgenden Monaten eskalierte die Gewalt. Am 1. August schoss Melvo in Hammond, Louisiana, dem 51-jährigen John Gaeta in den Nacken, nachdem dieser einen zuvor aufgeschlitzten Reifen gewechselt hatte. Gaeta überlebte. Es folgten weitere Schusswaffenangriffe in Maryland, Georgia, Alabama und Louisiana, bei denen mehrere Menschen getötet oder schwer verletzt wurden. Diese Taten bildeten die unmittelbare Vorgeschichte der Beltway-Schützenserie, die Anfang Oktober 2002 die Region um Washington D.C. in Angst versetzte. Im Herbst 2003 verurteilten Gerichte Muhammad und Melvo in Virginia wegen Mordes und Waffenvergehen. Muhammads Jury empfahl die Todesstrafe, während Melvos Jury eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung aussprach. Das Virginia Supreme Court bestätigte Muhammads Todesurteil am 22. April 2005. Der oberste Gerichtshof entschied am 1. März 2005 in der Sache Roper gegen Simmons, die Hinrichtung für vor dem 18. Lebensjahr begangene Verbrechen zu verbieten. Melvo, 17 Jahre alt zum Tatzeitpunkt, konnte die Todesstrafe somit nicht erhalten. Eine Maryland-Jury befand John Allen Muhammad am 30. Mai 2006 in 6 Mordfällen für schuldig. Er erhielt am 1. Juni 2006 6 aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafen ohne Bewährung. Melvo bekannte sich in Maryland schuldig zu 6 Morden und gestand weitere in anderen Staaten. Auch er wurde zu 6 aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt. Ein Bundesgericht hob im Mai 2017 Melvos lebenslange Haftstrafe in Virginia auf, da er zum Zeitpunkt der Taten minderjährig war. Eine Gesetzesänderung in Virginia berechtigte Melvo im Februar 2020 zur Bewährung 2 Jahre später, doch das Virginia Parole Board verweigerte diese am 26. August 2022. Im Mai 2006 sagte Melvo in Muhammads Prozess in Maryland aus und gestand 17 Morde. Er räumte ein, in früheren Prozessen gelogen zu haben, um Muhammad vor der Todesstrafe zu schützen. Das Brady Center to Prevent Gun Violence reichte 2003 eine Zivilklage gegen Bullseye Shooter Supply und Bushmaster Firearms Inc. ein. Die Parteien einigten sich außergerichtlich auf eine Zahlung von 2,5 Millionen Dollar an die Familien der Opfer. Ein Denkmal für die Opfer befindet sich in Brookside Gardens in Wheaton, Maryland. Ein weiteres Denkmal entstand 2014 auf dem Regierungsgelände in Rockville im gleichen Bundesstaat. John Allen Muhammad wurde am 10. November 2009 um 9.11 Uhr durch letale Injektion im Greensville Correctional Center hingerichtet, ohne letzte Worte zu sprechen.